Ja, ganz herzlich heiße ich euch willkommen. Freue mich, dass wir schon heute Morgen etwas singen durften und hören durften von Gottes Wort. Es ist das wunderbarste Buch, was wir auf diesem Erdboden haben. Habe sehr viel gelesen in meinem Leben, sehr viel studiert. Aber ich kann wohl sagen, dass ich bei meinem 19. Lebensjahr jeden Tag in der Bibel lese. Und das Schönste ist, wenn man die Bibel studiert. Ich bin durchs Lesen der Bibel zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ich will das kurz erzählen, bevor ich weitergehe. Ein Evangelist war bei uns zu Hause und er hat zu mir gesagt, ich sollte doch wenigstens einmal im Jahr die Bibel durchlesen. Ich war so ein Mitläufer, ja, so bis zum 18. Lebensjahr, wie es ja vielleicht den einen oder anderen hier auch gibt. Man läuft so mit. Wenn meine Geschwister gesungen haben, habe ich immer die Tür zugemacht, damit meine Freunde draußen die Lieder nicht hörten. In der Schule habe ich mich geschämt, kein einziges Wort von Jesus, von der Bibel. Und wenn mich einer da ansprach in der Richtung, habe ich nur einen roten Kopf gekriegt. Und dann habe ich ein Jahr lang die Bibel durchgelesen. Und ich habe mir ein Gesetz auferlegt, was ich nicht anderen auferlege, aber mir selbst. Ich habe sie auf den Knien gelesen. Einfach formell. Angefangen in 1. Mose 1. Und das war schon sehr mühsam, ja, das muss ich sagen. Sehr, sehr mühsam. Vieles war sehr interessant. 1. Buch Mose ist ja sehr interessant davon. Adam, Abel, Kain, Abraham, Isaak, Jakob, Josef zu lesen, Mose. Dann kam wieder ab Kapitel 25, 2. Mose 25, die Stiftete. Oh, was war das langweilig. 3. Mose, die ganzen Opfer. 4. Mose war manches interessant, wenn man von den Gesetzen abliest in 4. Mose 19. Aber so die Wüstenreise war ja manches interessant. Dann kam ich zu Chroniker, 1. Chroniker 1 bis 9. Nur Geschlechtsregister. Oh, dachte ich, was langweilig. Namen, 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 Namen. Und dann wollte ich das überschlagen. Und innerlich sagte mir so eine Stimme, nicht laut, ne, so innerlich, nein, das ist Gottes Wort, lies auch die Namen. So wie es eine schöne Rechtschreibübung, mal ein guter Tipp für die Eltern. 1. Chroniker 1 bis 9, Leseübung. Dann die Propheten, da habe ich fast gar nichts verstanden. Dann kam ich zum Neuen Testament. Ja, die vier Evangelien, die waren schon sehr interessant. Denn in diesen Evangelien, da habe ich ja eine gewaltige Person kennengelernt, Jesus. Und da war ich beeindruckt von dieser Person. Manches verstand ich auch nicht. Gerade die Reden im Johannesevangelium. Aber ich fand, dass diese Person eine gewaltige Person war. Aber sie hat mich noch nicht zu Boden geworfen. Dann kam ich in die Apostelgeschichte, dachte ich, boah, was haben die Apostel damals getan und die übrigen Mitarbeiter wie Philippus und Stephanus. Wunderbare Reisen. Und dann kam ich zum Römerbrief. Und wisst ihr was, im Römerbrief bin ich stehen geblieben. Dann habe ich den so richtig Wort für Wort gelesen, vieles nicht verstanden. Dann habe ich mir einen Kommentar gekauft, habe den Kommentar dazu gelesen. Und ich vergesse diese Zeit, ich kann keinen Zeitpunkt nennen, aber die Zeit nicht, wo ich dann in Römer 3 und 4 war, 5, 6 und 7, ganz besonders Kapitel 7, und ich sah, was ich für ein Mensch bin, dass in mir eine Kraft ist, die zwar irgendwie Gott doch gefallen will, aber ich kann nicht, ich habe keine Kraft. Und ich merke, ich bin unter die Sünde verkauft. Ich muss immer wieder sündigen, wie so ein gewaltiger Zwang, wie so ein Magnet, der mich in die Sünde hineinzieht. Und ich weiß noch die Augenblicke, wo ich dann zusammenbrach und meine ganze Schuld vor Gott sagte. Und von da an habe ich die Bibel anders gelesen. Sie wurde meine Wonne. Sie war wie Honig im Munde. Ich verstand, wie Hesekiel gesagt wurde oder auch Johannes gesagt wurde, ist die Buchrolle. Und ich kann nicht sagen, jetzt bin ich 66 Jahre alt. Ich habe dann später studiert, habe Philosophie studiert, Deutsch, Geschichte und Erdkunde studiert. Und die Bibel war das Bewahrungsbuch. Ich weiß noch, wie ich eines Tages aus dem Philosophieseminar abends herauskam, war ganz durcheinander gebracht, weil ich ein bisschen was über Hegel und Kant gelernt hatte. Dann fing ich ein bisschen an zu zweifeln, aber das blieb nicht lange. Hab zu Hause wieder die Bibel aufgeschlagen und die Bibel war wie Wasser, das reinigend meinen Verstand gesäubert hat. Dann habe ich gedacht, ich muss auch ein bisschen Theologie studieren. Nach zwei Semestern haben meine beiden Professoren, ein katholischer und evangelischer Professor, haben gesagt, ich sollte besser aufhören. Ich würde mich ja verrückt machen mit meinem Studium. Ich saß nur noch in der Bibliothek und habe nichts anderes mehr gemacht, als Rudolf Bultmann gelesen, Marx gelesen, Zahnt gelesen und wie sie alle hießen. Und wollte mich dagegen stemmen. Habe Walter Künneth gelesen, damals Dr. Bergmann, die ganzen Bücher gegen die moderne Theologie. Und dann haben die Professoren gesagt, wir müssen jetzt mal ein Abendseminar machen über das Thema historisch-kritische Methode. Ja, ich habe mir Gerhard Meyer gekauft, das Ende der historisch-kritischen Methode, habe das durchstudiert. Ich wollte diesen Professoren ja Paroli bieten. War natürlich ihnen überhaupt nicht gewachsen. War ja ein kleiner Student da im zweiten Semester. Und ich vergesse diesen Abend nicht. Und ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, bitte, wenn du es nicht willst, dass ich dieses Theologiestudium weitermache, dann lege es in den Mund der Professoren, dass sie aufhören sollen. Und ich weiß noch, wie wir anfingen mit der Diskussion und ich dann gesagt habe, ich glaube an die Verbalinspiration und die Irrtumslosigkeit der Urschriften der sogenannten Autographen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das ist mein Statement, mein Bekenntnis. Und ein leises, vorsichtiges, mitleidiges Lächeln sah ich dann auf dem Gesicht meiner Professoren. Und dann ging die Diskussion los, wohlgemerkt, ich war 21, 22 oder so, war denen natürlich überhaupt nicht gewachsen. Und sie haben dann einige Fragen gestellt, die konnte ich nicht beantworten. Und dann habe ich ihnen einfach gesagt, ich lese ein Buch von Leuten, die sich mit dieser Frage beschäftigen und dann können wir uns wieder unterhalten. Ich kann Ihnen die nicht beantworten. Ach, sagten Sie, Herr Steinmeister, hören Sie auf mit dem Studium. Sie haben ja keine Zeit mehr für Deutsch und Geschichte und Erdkunde und die anderen Sachen. Und dann habe ich gesagt, sehen Sie, dieser Gott, dem ich dienen möchte, der hat Ihnen das in den Mund gelegt, wofür ich vor diesem Seminar gebetet habe. Ich höre auf. Meine Mitstudenten, die Kommilitonen, die sagten, boah, jetzt wird's ja langweilig. Dafür haben wir dann später in der sogenannten Kaffeestube ständig Diskussionen gemacht. Und damals waren wir dann die erste Universität, die sich gegen die Evolutionslehre erhoben hat, indem wir einen Professor eingeladen haben, oder damals war er noch Doktor, ein Biologe aus Holland, der über das Thema Evolutionismus, Wahrheit oder Irrtum gesprochen hat in der im größten Saal der Universität damals noch der Pädagogischen Hochschule, ein Riesenplakat, voll besetzt. Da kamen Professoren, da kamen von den Schulen Lehrer, die haben gedacht, da sind welche, die spinnen. Später wurde dann Wort und Wissen noch eröffnet, ja, diese Gesellschaft wo die, gegen den Evolutionismus. Wir lernten dann Professor Walter Smith kennen und viele andere, Joachim Scheven. Es war eine wunderschöne Zeit. Und seitdem hat dieses Buch, die Bibel, ich habe nur eine kleine Bibel mit, aber dieses Buch, das liegt im Auto immer, diese Bibel, ja, dieses Buch, mein Leben gesteuert. Und ganz besonders derjenige, der dieses Buch hat schreiben lassen, der lebendige Gott. Das zur kurzen Einführung. Und jetzt möchte ich etwas lesen aus diesem Buch. Aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 zuerst. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Vers 10, du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, mein Vorsatz und so weiter. Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Kapitel 4, Vers 2, predige das Wort, halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Du aber, sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ja, ich möchte gerne über das Thema sprechen, ein Leben mit der Bibel, die Bibel als Kompass in einer postmodernen Zeit oder postmodernen Gesellschaft. Was bedeutet überhaupt postmodern? Das hat nichts mit der Post zu tun. Also ihr Kinder, das hat gar nichts mit der Post zu tun. Das ist einfach ein lateinisches Wort, das nach bedeutet. Nach. Also man kann auch einfach Deutsch übersetzen. Wir haben jetzt mal Deutschunterricht, ja. Das ist die nachmoderne Zeit. Da kommt schon die nächste Frage. Was bedeutet denn eigentlich moderne oder moderne Zeit? Das muss ich jetzt erstmal erklären. Und dann erkläre ich, was postmoderne Zeit bedeutet. Die moderne Zeit, wir haben gestern uns kurz daran erinnert, die begann, kann man sagen, in der Zeit der Aufklärung, ja. 17., 18. Jahrhundert. Große Namen sind Rousseau, Voltaire, Immanuel Kant. Und die ging bis vielleicht zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Kann man sich drüber streiten, manche sehen das ein bisschen anders, aber ungefähr. Was bedeutet das? Das bedeutete, das waren die Zeitalter, das war ein Zeitalter, wo die großen Geschichten in dem Bereich der Naturwissenschaft geschrieben wurden sozusagen. Es entstand der Marxismus, der Evolutionismus und man fing an, sich auf die Vernunft zu stützen. Das haben wir gestern so besonders gesehen. Die Vernunft, der Verstand, der wurde in den Mittelpunkt gerückt. Und alles wollte man verstehen mittels des Verstandes. Und man war aber auch tolerant. Das so tolerant heißt duldsam. Also man wollte jetzt nicht die anderen unbedingt bekämpfen, aber man wollte die Wahrheit wissen. Nur Gott hat man so langsam ausgeschlossen. Aber man kämpfte noch, weil man sagte, es muss doch die Wahrheit geben. Und die Wahrheit muss mit dem Verstand ergriffen werden können. Das zusammengefasst könnte man als Moderne bezeichnen. Die postmoderne Zeit, in der wir jetzt leben, ist etwas anders. Und ich fasse sie mal in 5 kurzen Punkten zusammen. Das erste ist, es ist die Epoche radikaler Pluralität. Was bedeutet das? Plural kennt ihr aus der Schule, aus dem Deutschunterricht. Singular, Einzahl, Plural, Mehrzahl. Was heißt die Epoche radikaler Pluralität? Das heißt, dass viele, viele Auffassungen nebeneinander stehen können. Und zwar gleichwertig. Vorgestern, am Freitag, haben wir das alle praktisch erlebt. da sind so und so viele im Parlament. Ich habe mir alle Abgeordnetenlisten durchgeguckt, welcher Abgeordnete für was abgestimmt hat. Und man ist erstaunt, die SPD, die Grünen und die Linke, alle ohne Ausnahme stimmen jetzt für das neue Ehemodell. Dass Männer und Männer heiraten können, Frauen und Frauen heiraten können, aber auch Männer und Frauen heiraten können, wie man lustig ist. Das wäre vor in den letzten 2000 Jahren undenkbar gewesen. Völlig undenkbar. Es gab immer so etwas, ja. Aber dass das so parlamentarisch abgestimmt, in keiner Gesellschaft. Aber heute ist alles gleichwertig. Das, was alt ist, kann neben dem stehen bleiben, was neu ist und hat den gleichen Wert. Man sieht das auch in der Architektur. Man baut einfach aus bestimmten Strukturen Häuser zusammen. Dort mal einen schiefen Turm, dann wieder einen geraden Turm, dann einen, der horizontal ist, irgendwie ein Gebilde. Und das wird alles so nebeneinander gesetzt. Und wer mal in Berlin war und sich die Regierungsgebäude angeguckt hat, dann werdet ihr sehen, dass einige von diesen tatsächlich nach diesen postmodernen architektonischen Prinzipien gebaut worden sind. Also viele Auffassungen können nebeneinander stehen. Das Zweite ist, dass man sich abkehrt von dem Zeitalter der großen Geschichten. Also keiner würde von den postmodernen Denkern heute sagen, der Marxismus ist die einzig richtige Auffassung oder das Christentum sei die einzig richtige Auffassung oder der Islam oder der Buddhismus oder irgendein Ismus, sondern das soll alles nebeneinander und jetzt kommt es als subjektive Wahrheitswahrnehmung stehen bleiben. Ich sage es jetzt mal ganz stark für Mathematiker, die kriegen dann leise Vernunftschmerzen. Das wäre ungefähr so, als wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4 und der Nächste sagt, 2 plus 2 ist 8, der Nächste sagt, 2 sind 3. Wir lassen das alles nebeneinander stehen. Ein Mathematiker würde sagen, das geht nicht. Und die Finanzleute, die sagen das auch, ja? 2 Euro plus 2 Euro sind nicht 8 Euro. Da gehen wir zum Kaufmann. Der würde was sagen über Postmoderne. Aber in allen moralischen Fragen, sittlichen Fragen, da gilt dieses plurale neue Modell. Die Folge ist natürlich auch eine konsequente postmoderne Toleranz, Duldsamkeit. Was bedeutet das? Ich nehme es ein Beispiel, damit die jungen Leute das auch verstehen. Da kommt in Amerika ein Mädchen nach Hause. Sie studiert weit weg und die Eltern freuen sich. Unsere Tochter kommt zu Besuch nach Hause. Und dann sagt sie ihren Eltern, ich habe einen Freund und würde mich gerne demnächst verloben. Oh, ist ja schön, sie sind Christen, sie ist auch Christin. Freuen sich, schön. Wann bringst du uns denn mal den Freund mit, oder den angehenden Verlobten, damit wir ihn mal kennenlernen? Ja, er kommt nächste Woche mit. Gut, sagt die Mutter, dann mache ich das so, ich mache hier schon das Zimmer fertig, ja, da kann er dann übernachten und so weiter. Dann sagt die Tochter, Mama, Papa, wisst ihr, ich verstehe euch, dass ihr jetzt das Zimmer für meinen Freund da bereitet, aber wir leben schon lange zusammen. Der Vater sagt, wie bitte? Was machst du? Ich weiß, Papa, ich weiß, du denkst ganz anders. Ich finde das auch gut, dass du so denkst. Aber wir denken anders und die Gemeinde, wo ich jetzt hingehe, denkt auch ganz anders. Da sagt der Vater, also Entschuldigung mal, es geht nicht darum, wie andere denken, es geht darum, was die Bibel sagt. Ach, Papa, ich weiß, dass du so dogmatisch eingestellt bist, dass du so intensiv in der Bibel liest und auch uns so aufgeklärt hast, aber man denkt heute anders. Man interpretiert, man deutet die Bibel eigentlich einfach neu im Lichte der gegenwärtigen Zeitverhältnisse. Versteh das bitte. Ich lasse euch stehen, lasst mich stehen und wir können doch liebevoll miteinander leben. Denn Lehre trennt, Liebe vereinigt. Da sagt der Vater, was ist das denn für eine Liebe? Das ist postmoderne Toleranz. Früher war das bei der Moderne, da war die Toleranz so, da hat man gesagt, gut, ich habe meine feste Überzeugung und ich stehe dazu, ich schlage dir nicht den Schädel ein, aber ich habe meine Überzeugung und das ist falsch. Und das ist richtig. Das gibt es nicht mehr. In dem postmodernen Denken des sogenannten Poststrukturalismus und Konstruktivismus gibt es das nicht mehr, richtig und falsch. Was ist also die Folge? Die Aufgabe von objektiver und absoluter Wahrheit. Es gibt nur noch deine Wahrheit und meine Wahrheit. Warum? Weil die Welt, in der wir leben, eine Welt ist, die wir sprachlich durchdringen, und sie ist nur das Abbild von dem, was wir konstruieren. Lehrer unter uns, die machen vielleicht die kooperativen Lernmethoden. Weißt du, welche Methoden, welche Philosophie dahinter steckt? Die Philosophie des Konstruktivismus. Das sind die Methoden, die heute fast in allen Bundesländern gelehrt werden in der Didaktik. Wer beschäftigt sich schon mit dem Hintergrund von bestimmten Methoden? Ja? Ich sage nicht, dass die Methoden in sich selbst schlecht sind. Ich sage nur, dass gerade Pädagogen sich mit den philosophischen Hintergründen, die hinter einer Didaktik stecken, mal etwas intensiver auseinandersetzen sollen. Das heißt also, der Mensch strukturiert seine Wirklichkeit, und das bedeutet, du darfst nicht sagen, das allein ist richtig, sondern das ist richtig für mich. Und du darfst auch nicht mehr sagen, das ist die Wahrheit, sondern das ist eine Wahrheit, die ich subjektiv für mich persönlich erkannt habe. Und lasse deine Wahrheit mit deiner subjektiven Anschauung neben meiner stehen. Und so verbrüdern wir uns. Und das in einer Welt der globalen moralischen Vernetzung zunehmend mehr und der finanziellen, der ökonomischen Vernetzung. Das bedeutet Postmoderne. Und so werden unsere Kinder jetzt in den Schulen groß, und sie werden von diesen Prinzipien natürlich beeinflusst. Und wehe, ein Lehrer würde sagen, das Familienmodell der Bibel ist das einzige Modell, der müsste in einer öffentlichen Schule nach dem jetzigen Parlamentsbeschluss sofort zum Schulleiter und sagen, das dürfen Sie nicht mehr sagen. In dieser Welt leben wir. Passen wir uns als Christen dem an? Nein! Sind wir bereit, dafür zu leiden? Wie Paulus schreibt, an Timotheus, leide Trübsal mit dem Evangelium. Ich hoffe, wenn es soweit ist, ja. Aber wir knicken ja schon alle ein. Guckt euch die meisten Gemeinden in unserer Zeit an. Die knicken ja in den meisten Dingen schon ein, was sie jahrhundertelang oder jahrzehntelang als wahr gelehrt haben. Ja. Geht schon langsam der Bach runter. Und deswegen ist es so wichtig, mit der Bibel zu leben. Denn wir brauchen ja Maßstäbe. Wir brauchen einen Kompass, der uns auf den Wegen in einer Welt, die eine Wüste ist, führt. Wenn du auf einem Meer bist, dann musst du doch wissen, früher hat man sich an den Sternen orientiert. Da musst du doch wissen, wo du lang musst. Welcher Steuermann, welcher Kapitän eines Schiffes würde nicht sehnsüchtig danach warten, dass er Geräte in seinem Schiff hat, die ihm den Weg weisen. Welche Familie sehnt sich nicht danach, einen Weg zu gehen, wo man weiß, ich möchte meine Kinder als Christ für Gott erziehen. Aber nach postmodernem Denken musst du das letztlich anderen auch überlassen. Du musst alles nebeneinander stehen lassen. Nun, die Bibel ist ja ein Buch, das uns einerseits zeigt, was damals im ersten Jahrhundert alles schon so anfing. Und die Menschen damals haben das auch schon verstanden. Und auch im Mittelalter hat man verstanden, was hier in 2. Timotheus 3 und 4 steht. Es ist ein überzeitliches Wort. Es ist ein Wort, das nicht orientiert ist an den augenblicklichen Zeitverhältnissen, sondern das deutlich macht, dass diese Prinzipien, diese moralischen Wertmaßstäbe eben göttlich sind. Und deswegen kann Gott auch für die Zukunft sagen, was kommen wird. Und es gibt einige Male diesen Ausdruck, die letzte Zeit, die letzten Tage, 2. Petrus 3 und 2. Timotheus 3. Und es ist interessant, dass wenn man dieses Kapitel liest, dass man denkt, man sei im Jahre 2017. Das möchte ich jetzt zunächst mal deutlich machen. Erstens, wir schauen uns jetzt mal nur die Wörter an, die in diesen ersten 5 Versen stehen und die alle, jedenfalls im Griechischen, ein Wort haben, das Liebe bedeutet, Phileo, mit einem anderen Wort verbunden, liebhaben, bis auf ein Wort, das aber auch Liebe bedeutet, oder nicht lieben, Astorgeo. Wir schauen uns mal die 5 Wörter an. Wie wird es in den letzten Zeiten sein? Erstens, die Menschen werden selbstliebend oder eigenliebend oder egozentrisch sein. Ich habe meine Wahrheit, ich möchte das ausleben, was ich will und meine Freiheit haben. Zweitens, Geld lieben, Kapitalismus, Wohlstand, Luxus, die Macht der Ökonomen, die Macht des Finanzmanagements. Drittens, ohne natürliche Liebe, das ist die Liebe, die zwischen Eltern und Kindern zum Beispiel ist, Mann und Frau, was natürlich ist. Ohne natürlich bedeutet das, was in Römer 1 mit wieder natürlich steht. Homosexualität, Lesbismus, Pädophilie. Wird hier beschrieben für die letzten Tage. Achtet bitte darauf, 2017. Parlamentsdebatte. Viertens, das Gute nicht lieben. Da kommen die Relativisten und sagen, was ist denn überhaupt noch das Gute? Definiere mir das Gute mal. Vor einigen Jahrzehnten hätten vielleicht die meisten noch gesagt, ja, es gibt Dinge, die sind einfach gut. Wenn man nicht stiehlt, das ist gut. Ja, aber wieso? Es könnte doch sein, dass er einfach ein Kleptomane ist und krank ist. Oder welche Dinge auch immer. Es ist nicht mehr klar, was das Gute ist. Hier steht das Gute nicht liebend. Der Täter wird zum Opfer. Und das Opfer wird zum Täter. Und schließlich, fünftens, das Vergnügen liebend, mehr liebend als Gott. Das ist die Partystimmung, die christliche Eventorientierung. Ich freue mich so, dass ich so viele junge Leute hier noch im Gottesdienst sehe. Viele junge Leute unter den Christen heute gehen nur noch zu den großen Events, wo Nebelwände, mindestens eine super Band und die Leute tanzen auf der Bühne, heben die Arme hoch, pfeifen, kreischen, klatschen. Und dann geht man emotionalisiert nach Hause. Vergnügen. Das Vergnügen mehr liebend als Gott. Die Frage ist nämlich, ob Gott das alles so will. Wer fragt denn danach? Ja, da muss man die Bibel lesen. Da muss man sich nicht daran orientieren, was die meisten Menschen machen. Zur Zeit des Nationalsozialismus haben die meisten Menschen sehr viel Unsinn gemacht, sogar die Christen. Das ist doch kein Maßstab. In Russland zur Zeit des Marxismus waren die meisten Leute, die sich diesem Marxismus unterstellten. Auch viele Christen haben vielleicht da jedenfalls äußerlich mitgemacht. Aber das ist doch kein Maßstab. Nach 70 Jahren ist er zusammengebrochen. Die Bibel beschreibt unsere Zeit mit perfekten Worten. Und das Interessante ist, dass diese Dinge, die hier erwähnt werden, zum großen Teil schon in Römer 1 vorkommen. Aber weißt du, was in Römer 1 geschrieben steht? Wie das Heidentum geprägt war. Der Begriff ohne natürliche Liebe steht in Römer 1 in Form von den Worten, dass Männer gegen Männer entbrannt sind und Frauen gegen Frauen. Das ohne natürliche Liebe, das ist heidnisch. Deswegen bedeutet Postmoderne modernes Heidentum. Wir leben nicht mehr in der Christenheit. Es ist eine Illusion. Wir leben im tiefen Heidentum. Deswegen die Zunahme von Esoterik, Okkultismus, von immer mehreren hexenorientierten Dingen. Geht mal zu den Exensteinen zu bestimmten Zeiten, da werden Hexentänze aufgeführt. Manche lachen dann darüber, weil das so witzig aussieht. Die Einführung neuer Götter in diese Welt, in die christliche Welt. Und die Götter können zum Beispiel sein das Internet, auch das Smartphone. 1% der Bevölkerung ist inzwischen Internet- oder Smartphone-süchtig. 1%. Das ist schon eine ganze Menge, ja? Es sind nur moderne Götter. Das Wort Götzendienst, Idolatria, in dem Wort steckt das Wort, was die Engländer mit Idol übersetzt haben. Und wir kennen das Wort aus dem Wort Idol. Kennt ihr die Idole, die an den Wänden hängen? So wird die Bibel gelesen, dass man plötzlich merkt, sie ist ja hochaktuell. Sie ist progressiv, fortschrittlich. Obwohl man uns vielleicht nachsagt, dass wir konservativ sein. Ich sage immer, Mensch, das ist aber ein netter Ehrentitel, konservativ zu sein. Konservare, glaube ich, heißt doch bewahren. Und die Bibel sagt, bewahre das schöne, anvertraute Gut. Ich danke dir für den Ehrentitel. Wir müssen uns doch nicht schämen, dass wir im biblischen Sinne konservativ sind. Das will ich sein. Man muss sich doch nicht schämen, dass man fundamentalistisch ist. Fundament heißt doch einfach, einen Grund zu haben. Und in 1. Korinther 3 steht, einen anderen Grund kann niemand legen. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, was gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Aber der christliche Fundamentalismus ist kein islamischer Fundamentalismus. Der nimmt nicht das Schwert in die Hand. Der nimmt die Waffen in die Hand. Dieser Fundamentalismus hat die Kraft der Liebe, eine Kraft eines anderen Geistes als des Zeitgeistes. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, von der der Herr Jesus gesagt hat in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Und dieses Wort Kraft ist die Übersetzung eines griechischen Wortes, das heißt Dynamit, Dynamis. Das ist Christentum. Und das Wort Märtyrer oder Zeuge ist die Übersetzung des griechischen Wortes Martys. Und das Wort kommt von, oder hat, ist unser Wort Märtyrer. Daher kommt unser Wort Märtyrer, Zeuge. Die Bibel ist ein Buch, das voller Kraft ist, wenn wir unsere Herzen öffnen für dieses Wort. Der nächste Punkt ist dann, dass dort steht, die eine Form der Gottseligkeit haben. Also es ist nicht so, dass man sagt, Christentum ist schlecht. Nein, 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 nein. Du kannst doch noch viele soziale Werke machen. Nächstenliebe ist auch ein Gebot. Oder Matthäus 7, Vers 12, ja, wo Jesus sagt, dass du alles das tun sollst, was du erwartest, dass die Menschen dir auch tun sollen. Das ist ja ein ganz hohes Prinzip, was Kant schon in seiner Kritik der praktischen Vernunft übernommen hat. Nein, solche Sachen nicht. Und die netten Aussagen in Matthäus 5 bis 7 in der Bergpredigt, oh, die sind gut. Dann habe ich jemandem mal gesagt, aber da steht auch glückselig, die reinen Herzens sind, denen sie werden Gott schauen. Sie ist auch gut. Dann erklär mir mal bitte, was reines Herz ist. Die eine Form, das heißt eine äußere Gestalt haben, aber die Kraft verleugnen, die christlich reden, aber keine Christen sind, die in die Gemeinde gehen, aber nicht wirklich Glieder des Leibes Christi sind. Denn dieses Wort Gottes verändert Menschen. In Apostelgeschichte 10 lesen wir einmal, als Cornelius die Predigt von Petrus hörte, Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Nicht die irgendwelche Musikinszenierungen aufnehmen, sondern die das Wort hören. Denn durch das Wort Gottes werde ich wiedergeboren. Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Kein Mensch wird wiedergeboren, von Neuem geboren, als nur durch das Wort der Wahrheit. 1. Petrus 1, Vers 22 und 23. Die wir nicht aus verweslichem Samen wiedergeboren sind, sondern aus unverweslichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist das Wunderbare. Wenn der Geist Gottes unser Herz öffnet, damit wir das Wort Gottes aufnehmen, so wie er das in Apostelgeschichte 16 bei Lydia getan hat. Bist du so eine Lydia? Dann der dritte Punkt. Da steht dann, dass es Menschen geben wird, die an der Wahrheit, in der Gesinnung verderbt sind, unbewehrt hinsichtlich des Glaubens. Und sie werden weiter fortschreiten, progressiv sein. Dann heißt es noch, sie immer da lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Immer Neues aufnehmen, immer Neues aufnehmen, aber niemals einen festen Standpunkt haben. Damals hat unser Schulrat, dem wir als Schule unterstellt waren, mal mich besucht, weil ich eine öffentliche Diskussion mit einem Theologen hatte in der Kirche über bibeltreue Pädagogik. Und dann sagte er, Herr Steinmeister, da gibt es ja wieder einen Artikel in der Zeitung. Seien Sie doch nicht so intolerant, so unduldsam. Da sage ich, wie bitte? Wieso war ich denn intolerant? Ich habe doch keinem was getan. Schauen Sie, der Theologe, der hat nicht einmal das Wort Gott gebraucht, der hat nicht einmal das Wort Sünde gebraucht, Kreuz, Jesus Christus, Bibel. Und der Pädagoge, der hat ständig davon gesprochen. Finden Sie das nicht merkwürdig? Der eine hat den Namen Theologe, das Wort Gott, Theos steckt da drin, und der andere ist Pädagoge, da steckt nur das Wort Erziehung drin, Paideia oder Pädagogik. Da lachte er. Aber sag ich, wissen Sie, ich muss Ihnen jetzt einfach mal erklären, was Toleranz bedeutet. Das kommt ja aus der indogermanischen Wurzel Tell. Und wissen Sie, was Tell bedeutet? Emporstemmen. Haben Sie schon mal einen Gewichtheber gesehen, der nicht einen festen Standpunkt hatte? Das üben die erst. Sie erstmal einen richtigen, festen Standpunkt haben. Stellt euch mal vor, die würden da so mit übergeschlagenen Beinen stehen. Ja? Die könnten ja kein Gewicht heben, die würden umkippen. Aber wenn man einen festen Standpunkt hat, dann kann man auch ein Gewicht heben. Und ich habe diesen Theologen ertragen, erduldet. Ich kann nur nicht verstehen, wie er sich Theologe nennt. Das ist das Problem. Immer da lernen und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dadurch wie ein Wendehals sich immer den Zeitprinzipien, die gerade vorherrschen, anpassen. Und das ist zur Zeit in der Christenheit absolut up to date. Die Kirchen haben sich an diese ganze Frage von Homosexualität vollständig angepasst. Es gibt jetzt ein Gender-Mainstream-Zentrum in Hannover mit einer Professorin als Vorsteherin. Ich glaube, sie ist Professorin. Sie sind fast Vorreiter. Und die evangelikalen Freikirchen, was werden die jetzt machen demnächst? Nun könnte ich jetzt anfangen, mal ein paar Zitate zu bringen, das tue ich aber nicht. Die werden sich auch anpassen. Und vielleicht wird der Zeitpunkt kommen, wo wir uns freuen über die Stelle in Lukas 12, du aber, kleine Herde, fürchte dich nicht. Warten wir noch ein paar Jahre ab, vielleicht noch nicht mal ein paar Jahre. Also wir können uns schon auf interessante Auseinandersetzungen einstellen. Und deswegen müssen wir die Bibel lesen, müssen uns auch möglicherweise mit den Strömungen unserer Zeit richtig auseinandersetzen und nicht furchtsam sein. Denn 2. Timotheus 1, Vers 7 schreibt Paulus an Timotheus, wir haben nicht einen Geist der Furchtsamkeit bekommen, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Nicht immer da lernen, ja, ich lerne auch immer da. Ich beschäftige mich sehr viel mit vielen, vielen Dingen, lese viele Bücher, auch weltliche Bücher, um Bescheid zu wissen. Aber ich lerne nicht, um das als meine Überzeugung zu haben, sondern ich lerne, um zu wissen, wie denken die Menschen in unserer Zeit. Das sind also die Wicklungen, die wir wahrnehmen. Und jetzt kommen wir zum Positiven. Ja, wir wollen uns jetzt mit den positiven Aspekten beschäftigen. Es geht ja auch darum, wie wir in dieser postmodernen Zeit überleben können als bibeltreue Christen. Als erstes haben wir gelesen, von diesen wende dich weg. Das bedeutet nicht, dass man niemals mit solchen Leuten redet, aber wenn sie in ihrer Sünde leben wollen, dann wegwenden. Sehr unmodern. Absonderung, kennt ihr das Wort Absonderung? Steht in der Bibel. Dass man sich von dem, was böse ist, was falsch ist, absondert. Wenn das Böse auf einem Tisch stehen würde in Form einer Person, Entschuldigung, wenn das unten stehen würde und du würdest auf dem Tisch stehen, was wäre schwerer, die Person runterzuziehen oder die Person auf den Tisch zu ziehen? Jemanden nach unten zu ziehen, ist viel einfacher, als jemanden nach oben zu ziehen. Und deswegen haben wir diese Belehrung im Neuen Testament, dass wir, wenn Leute nicht hören wollen, und wir bekennen auch, dass sie noch Christen sind, dass man sich von ihnen wegwenden soll. Das ist das Erste. Absonderung vom Bösen. In Kapitel 2, Vers 19 steht ein interessanter Satz. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Also wenn jemand einfach in der Sünde, im Ungerechten leben will, dann muss man abstehen davon und ihn Gott überlassen. Gott weiß, was mit ihm ist. Er sieht das Herz, wir können nicht ins Herz gucken. Es kann sein, dass er irgendwann mal zurechtkommt. Aber das Negative, das Böse, das Falsche hat einen unheimlichen Machteinfluss auf uns Menschen. Ich weiß nur, dass ich einen Kollegen hatte, der gehörte, war Parteivorsitzender bei uns damals in der Stadt, ich bin in den Grünen, und der wollte mich immer überzeugen von dem Wert der Grünen, die doch irgendwie für die Umwelt sich einsetzen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du musst mir erst mal zeigen, dass du nicht mehr rauchen musst. Dann können wir uns mal weiter über die Umwelt unterhalten. Sieh zu, dass du erstmal deine Innenwelt in Ordnung bringst. Ach, sagt er, das musst du doch nicht immer sagen. Das sage ich dir aber, sag ich. Du verpestest die Umwelt, deine Innenwelt und willst mich aufklären über den Schutz der Umwelt. Das ist völlig widersinnig. Hat er eingesehen. Ja. Also abwenden. Das Zweite, das wird dem jungen Timotheus gesagt. Er wird mehrmals zu ihm gesagt, du aber. Das wird auch dem Propheten Jeremia gesagt, in Jeremia Kapitel 1. Ich lese mal diese Stelle vor, eine wunderschöne Stelle. Jeremia Kapitel 1. Vers 17. Du aber gürte deine Lenden, mache dich auf und rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Verzage nicht vor ihnen und so weiter. Dann am Ende heißt es, ich mache dich zu einer festen Säule, zu einer ehernen Mauer, wieder das ganze Land, wieder die Könige von Juda und so weiter. Sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen. Warum? Denn ich bin mit dir. Das sagt er zweimal in diesem Kapitel. Das ist das Wunderbare. Luther ist nach Worms gegangen und wusste, ich bin mit dir. Spurgeon ist in die Downgrade-Debatte gegangen und wusste, ich bin mit dir. Das ist ein herrliches Wort. Ich bin mit dir. Wir brauchen uns als Christen nicht zu schämen. Das ist ja das Schlimme, dass wir uns immer schämen unseres Glaubens. Man schämt sich nicht, alle möglichen Mist heute zu verbreiten im Internet und in sonst wo auf den Plakaten. Und wir schämen uns, dass wir Christen sind. Da komme ich nachts in ein Restaurant, hatte abends nicht gegessen, als ich nach dem Vortrag nach Hause fuhr. Ach, dann isst man noch was, sollte man eigentlich nicht, ja. Aber naja, von nichts kommt nichts. Nicht? Und dann bin ich ins Restaurant gegangen. War ich ganz alleine. Und auf einmal kam ein älteres Ehepaar hinein. Und ich habe mir die so angeguckt, da dachte ich, ist ja schön, wenn man das äußerlich auch erkennen kann. Ne? Zum Beispiel bei den Frauen an den langen Haaren, darf man das noch sagen? Ja, bei euch ja. Ja. Ich habe sofort gedacht, das ist eine Schwester. Und die setzte sich dann so drei Tische weiter entfernt, setzte sich hin, hatte sich das Essen geholt. Und jetzt wollte sie anfangen zu essen. Und guckte mich immer an. Ich denke, ach, liebe Schwester, jetzt denkst du, der Typ da drüben, der guckt mich immer an, jetzt kann ich doch nicht beten, was? Da habe ich, die tat mir so leid, diese arme Frau. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, wissen Sie was, Sie sind doch eine Schwester im Herrn, ja? Woher wissen Sie das denn? Ach, das sehe ich Ihnen doch an, sage ich. Ja, das bin ich, durch Gottes Gnade. Wunderschön, sage ich. Ich auch. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, dann kam der Mann und dann hat sie mit ihrem Mann gebetet. Aber da habe ich so gedacht, ja, sie wollte vielleicht schon anfangen, das Essen wurde ja kalt, aber sie hatte doch ein bisschen Furcht, dass ich gucken könnte. Warum eigentlich? Ich war mit meinen Töchtern in Kreta und dann saßen wir in so einem Restaurant zum Mittagessen. Und meine Kinder, die hatten auch immer so das Problem, als sie noch jünger waren, ja, oh, der Papa, ja. Und dann hat man das Essen bestellt und dann sage ich, bevor es kommt, damit nicht, können wir sofort essen, fangen wir schon mal an zu beten. Ja, dann haben wir gebetet. Und dann kam der Mann und der kam gerade, als wir beteten. Wie peinlich, ja. Dann stand er da mit seinem Essen und dann, Amen, mache ich auf, oh, stand er direkt vor mir. Ja, sagt er, das findet man nicht auch, findet man nicht oft. Sind Sie Zeugen Jehovas? Sag ich, wieso das denn? Ja, ich habe bisher nur Zeugen Jehovas hier beten sehen. Sag ich, ist ja furchtbar. Ist ja erschreckend. Sehen Sie, jetzt haben Sie mal Christen beten sehen. Sind Sie auch Christen? Ja, das sind alle Christen, ja. Ja, sag ich, das ist selbstverständlich. Wir sind doch keine Schweine, die sich vor den Trog setzen und dann die Hälfte drauflassen und dann wieder gehen. Wir danken doch dem Schöpfer, dass er es wachsen lässt, dass er uns einen gesunden Magen schenkt, dass er Leute gibt, die das zubereiten, so wie Sie. Das ist doch wunderbar. Wir müssen uns doch nicht schämen. Warum schämen wir uns denn? Ach, ihr Lieben, wisst ihr, wir sind schon so Helden, ne? Eure Großväter oder Urgroßväter, die schämen sich nicht, dafür haben sie noch bis zu 14 Jahren im Arbeitslager gesessen. Ja, jetzt kommt Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre. Also das ist erstmal ein schönes Wort, was da steht. Genau erkannt. Manche haben übersetzt, genau gefolgt oder gefolgt. Es ist ein Wort, was nur 3 oder 4 Mal im Neuen Testament vorkommt. Und es hat 2 Bedeutungen, dass man dem, was man erkannt hat, auch folgt. Deswegen wird es manchmal mit erkannt und manchmal mit gefolgt übersetzt. In 1. Timotheus 4, Vers 6 wird das gleiche Wort gebraucht. Da heißt es, auch an Timotheus geschrieben, wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welcher du genau gefolgt bist, welcher du genau erkannt hast. Also bevor man Christus folgen kann, muss man erst mal erkennen, was er will. Und wenn ich erkennen will, was er will, muss ich die Bibel lesen. Muss es mein Kompass werden? Muss es mein Navigationsinstrument werden? Ich wusste nicht, wo ich hin musste hier, als ich herkam gestern. Außer die schönen Weinberge, die haben mich natürlich fasziniert. Leider hängen die Trauben noch nicht dran, sonst wäre ich wahrscheinlich viel früher losgefahren, wäre erstmal in die Weinberge gefahren, ja, weil ich so gerne Weintrauben esse. Und dann habe ich ein Navi gehabt. Und ich bin blind gefahren. Habe immer gehört, was meine liebe Auguste, so nenne ich sie, die da redet, was die mir so erzählt hat. Ab und zu habe ich auch drauf geguckt, wo es denn hingeht, ob jetzt rechts oder links oder halbrechts. Und die hat mich so schön geführt, Bis ich schließlich hier auf dem Parkplatz ankam, hat mir noch gesagt, jetzt sind Sie bitte da, links ab. Ist das nicht schön? Von oben bin ich gesteuert worden. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Metern, Hunderte von Kilometern der Satellit da um die Erde fliegt. Also ich finde das sowieso technischer, ist ja, als Nicht-Techniker ist das für mich sowas Bewundernswertes. Da fliegt so ein Ding rum und steuert mich. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Das kann man ja noch sehen, das kann man auch auseinanderbauen. Irgendwann ist es kaputt. Hoffentlich nicht bald, dass ich wenigstens noch gut nach Hause komme. Aber viel, 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 viel weiter oben. Ja, ist das eigentlich überhaupt richtig, so zu reden? Nein, nicht viel, viel, viel weiter oben. Hier, heute, hier ist der Gott, der uns liebt. Und der uns durch dieses Wort ansprechen möchte, den man nicht sieht, so wie ich den Satelliten auch nicht sehe, und der doch spricht, so wie meine Auguste auch spricht. Aber da steht nicht nur meine Lehre, sondern auch mein Betragen und so weiter. Das heißt, der Timotheus, der konnte auch mal auf den Apostel Paulus sehen, wie der sich eigentlich verhält, ob der nur Worte machte oder ob der Taten folgten. Ich habe einen Freund in München, der vor ganz vielen Jahren aus der Hippie-Szene zum Glauben gekommen ist und heute ein super Bibellehrer ist. Ein richtiger Hippie so. Und der ist in Mexiko zum Glauben gekommen. Und dieser Mann, der hatte angefangen, die Bibel zu lesen und sich intensiv damit zu beschäftigen. Und er hat eines Tages die Bücher von William MacDonald gelesen. Unter anderem das Buch Wahre Jüngerschaft. Kennt das jemand? Wer kennt das? Mal melden, möchte ich mal sehen. Oh, viel zu wenig. Anschaffen am besten für alle, Wahre Jüngerschaft. Und ich glaube, in dem Buch steht es, oder in einem anderen, aber ich glaube in dem Buch, dass er keine elektrische Zahnbürste hat. Also mein Freund hatte mir das erzählt und er ist ein Jahr zu William MacDonald gegangen und hat mit dem zusammen gelebt. Jeden Tag zusammen gelebt. Alles mit ihm zusammen gemacht. Und da sagt er, und ich bin ganz kritisch dahin gefahren und habe gedacht, jetzt will ich mal sehen, ob er nicht nur gute Lehre hat, sondern auch, ob er das tut, was er lehrt. Unter anderem, ob er eine elektrische Zahnbürste hat. Hör mal, jetzt nicht denken, man darf keine elektrische Zahnbürste haben. Also meine Frau hat auch eine. Ich lebe noch immer mit einer normalen, aber meine Frau hat auch eine. Darum geht es jetzt nicht, ja. Und er sagt, und tatsächlich. Und dann habe ich gesehen, wie einfach er ist. Und ich wusste gar nicht, dass er einen Doktortitel hat. Das steht in keinem seiner Bücher. Da sagt er, Lehre und Betragen waren bei ihm eine Einheit. Das ist für alle Ältesten wichtig, für Diakone wichtig, dass Leben und Lehre eine Einheit bilden. Das nächste, der dritte Punkt ist dann in Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Vermögen sind, dich weise zu machen durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, zu Seligkeit. Also dieser kleine Timotheus, das ist jetzt mal was für Mamas und Omas. Sind ja auch Omas hier. Der hatte nämlich wahrscheinlich einen griechischen Vater oder bestimmt einen griechischen Vater, aber der war wohl nicht gläubig. Aber er hatte eine große Oma, eine gläubige Oma und eine gläubige Mama, Lois und Eunike. Und er ist dort aufgewachsen in den Versammlungen, Apostelgeschichte 16 sagt uns das, in Lystra und Ikonium und Derbe. Und ich stelle mir so vor, wie die Großmutter den kleinen Timotheus auf den Schoß genommen hat und ihm die Geschichten aus dem Alten Testament erzählt hat und vielleicht noch manches, was sie gehört hatte von den Aposteln oder den Dienern. Und die Mutter hat sie ihn abends ins Bett gebracht, hat mit ihm gebetet und hat ihm noch eine Geschichte erzählt. Das waren treue Großmütter und Mütter. Weißt du, dass in Titus 2 steht, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen lehren, unterweisen sollen? Wörtlich heißt es eigentlich, in besonnener Weise jemanden unterweisen sollen, nämlich die jungen Frauen, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben und mit häuslichen Arbeiten beschäftigt sind. Was widerspricht dem ganzen Trend unserer Gesellschaft? Glücklicherweise, denn es ist Gottes Wort und nicht Menschenwort. Und dieser Timotheus, der hat das immer gehört, hat von den Brüdern in Lystra und Ikonium das gehört. Und eines Tages kam der Apostel Paulus dahin und der wollte, dass der Timotheus mit ihm geht. Das sollte ein Diener des Herrn werden. Und jetzt schreibt er hier an den Timotheus, der in Ephesus war, und ermahnt ihn, ermuntert ihn, tröstet ihn, stärkt ihn durch seine zwei Briefe, diese Pastoralbriefe, Hirtenbriefe. Und dann steht hier, weil du weißt, von wem du gelernt hast. Dieses Wort wem steht in der griechischen Sprache im Grundtext in der Mehrzahl. Das ist nicht nur eine Person. Er hat von vielen gelernt, auch von seinem Oma und Uroma, Oma und Groß- und Mutter. Und von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Das war ein begieriger junger Mann, der wollte Bescheid wissen. Vielleicht kam da ab und zu mal ein Apostel vorbei oder ein anderer Missionar vorbei. Dann hat er sich mit dem auseinandergesetzt, hat ihn gefragt und gebohrt. Ich sage unseren jungen Leuten oft, ihr seid mir viel zu unkritisch. Ihr behauptet immer kritisch zu sein. Ihr seid hier sowas von unkritisch. Ihr seid nur immer kritisch dem gegenüber, was die Alten sagen. Seid mal auch kritisch dem gegenüber, was die Progressiven sagen, die sogenannten Modernen oder Postmodernen. Aber dazu müsst ihr natürlich erstmal die Bibel lesen, damit ihr überhaupt verbindliche Wertmaßstäbe habt. Weil du weißt, von wem du gelernt hast und weil du völlig überzeugt bist. Das ist doch eine Ausdrucksweise, ja? Überzeugt. Wie viele Christen sind heute noch überzeugt und können belegen und beweisen, was sie behaupten? Das war das Merkmal von Timotheus. Und dann kommt diese Stelle, die wir gelesen haben gestern. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt, das ist der Trost jetzt für Timotheus. Weißt du, Timotheus, das, was du aufgenommen hast in dein Herz, das ist zwar durch Menschen vermittelt worden, als Kanäle, als Kommunikationskanäle, aber es kommt von Gott. Und das ist der entscheidende Punkt. Es kommt von Gott. Und deswegen, diese Schriften sind zur Überführung da, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit du als Mensch Gottes vollkommen seist, oder man kann auch übersetzen, erwachsen seist und völlig überzeugt in allem Willen Gottes und zu jedem guten Werk völlig geschickt, zu jedem. Also, gute Werke sind nach der Bibel nicht die, die wir als Menschen aufgrund unserer humanistischen Vorstellungen, die wir durch die Gesellschaft ja geprägt sind, haben, sondern die aufgrund der Schrift als göttliche Werke, die von Gott zuvor bereitet sind, gegeben sind. Und diese Werke können ganz verborgen sein. Und wahrscheinlich sind es die verborgenen Werke, die einmal den größten Lohn bekommen. Das ist so schön, wenn man hier steht und die Leute hören alle zu. Aber wenn eine Schwester zu Hause auf den Knien liegt und für die Gemeinde betet und vielleicht jeden Einzelnen zu Gott bringt, das sieht keiner. Aber das werdet ihr spüren, ob es solche Beterinnen und Beter gibt. Die verborgenen Organe sind wichtiger als die äußerlich sichtbaren Glieder. Ohne Arm kann ich leben, ohne Beine kann ich auch leben, aber ohne Herz nicht. Hast du schon mal mein Herz gesehen, dein Herz gesehen? Ja, vielleicht im Ultraschallgerät oder sonst wo, aber. Wisst ihr, die ganzen Maßstäbe, durch die wir geprägt werden in unserer Gesellschaft, die müssen wir manchmal wieder neu ausrichten anhand des Wortes Gottes. Dann kommt der Punkt in Kapitel 4, da wird nochmal darauf hingewiesen, dass es eine schwere Zeit sein wird. Und dann steht einfach da, predige das Wort. Halte darauf in gelegener und ungelegener Zeit. Das bedeutet, du sollst nicht zu jeder Zeit predigen, aber wenn du herausgefordert wirst, dann sollst du zu diesem Wort stehen, egal wer vor dir steht.
Ich erzähle euch zum Schluss gleich noch eine Geschichte, um euch Mut zu machen. Und dann steht, sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Wisst ihr, was da für ein Wort steht? Da muss ich ja ab und zu mal Worterklärung machen. Für gesund steht in der Grundsprache das Wort Hygiene. Unser Wort Hygiene kommt davon, Hygieno. Man könnte sagen, die hygienische Lehre. Also wenn ich zum Beispiel, wo ich jetzt gerade wohne, perfekt, da kann man vom Boden lecken. Wahrscheinlich wird es bei euch auch so sein. Bei mir im Arbeitszimmer sieht es nicht so aus. Da würde ich mich schämen, wenn da jetzt einer reinkommt. Da liegen die Bücher und Regale und dann Wänden und alles. Also auch nicht ganz unordentlich, aber meine Frau sagt da manchmal, das ist dein Revier. Da muss ich selbst saugen und so weiter, ja. Berechtigterweise. Aber wir sind doch sehr bemüht, Hygiene zu haben. Guck mal, was für ein sauberer Boden. Ja, hier glänzt ja alles. Aber wenn es um Gottes Willen geht, wie sieht es da mit der Hygiene aus? Die gesunde Lehre, da heißt es hier, die will man nicht mehr hören. Sie ertragen die gesunde Lehre nicht. Aber was machen sie? Sie nach ihren eigenen Lüsten häufen sie sich selbst Lehre auf und es juckt ihnen in den Ohren. Ja, das ist ja wunderbar, dass du uns so schön nach dem Munde redest. Das haben wir schon immer gewollt, dass die Menschen uns das sagen, was wir sowieso schon wissen. Was uns schmeichelt. Und sie werden sich von der Wahrheit abkehren. Das findet heute statt. Von der göttlichen Wahrheit abkehren und zu den Fabeln, da steht wörtlich, zu den Mythen sich hinwenden. Es hat noch nie so viel mythologisches Kinderspielzeug gegeben wie in unserer Zeit. Ja, die Kinder müssen ja vorbereitet werden für die Zeit, für das Zeitalter des Antichristen, der da aus dem Meer aufsteigt, in Offenbarung 13 aus der Erde. Dieses schreckliche Tier. Da müssen sie schon mal vorbereitet werden durch das ganze Kinderspielzeug. Geht mal in so einen Kinderspielladen, ja, und guckt euch mal die Kinderspielzeuge an, was dafür zum Teil für hässliche Waffen auch gebraucht werden. Oder manche Kriegsspiele. Furchtbar! Und das nicht nur bei den ungläubigen Familien. Wir müssen aufpassen, was wir auch unseren Kindern geben. Dann heißt es, sei nüchtern in allem. Lass sie nicht von irgendwelchen Zeichen und Wunderspekulationen abbringen vom Wort Gottes. Wir haben bei uns eine Schwester, die hat in Zungen geredet, die hat Visionen erlebt und in der Gemeinde. Und dann habe ich mal einen Vortrag gehalten über bestimmte Themen. Dann kam die dazu und dann war die ganz aufgebracht, dass ich da etwas kritisch war. Hat mich dann besucht und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wir machen das jetzt mal so, du stellst mir die Fragen, ich beantworte sie nur mit der Bibel, keine eigenen Kommentare. Dann hat sie dieses Prinzip übernommen und eines Tages hat sie dann in ihrer Gemeinde gesagt, hört mal, wir wollen mal ein bisschen mehr aus der Bibel lesen. Da ist wieder jemand aufgestanden und hat eine Vision wiedergegeben. Lass uns doch mal was aus der Bibel hören. Dann hat jemand zu ihr gesagt, leg mal die Bibel beiseite. Lass uns mal hören, was der Heilige Geist durch die Vision uns alle mitteilt. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie kam dann zu uns, sprach nochmal mit mir. Und dann wurde sie auf einmal all dem gegenüber ganz kritisch, was sie bisher aufgenommen hat. Und eines Tages kommt sie und sagt, ich kann nicht mehr in Zungen reden. Das war ja überhaupt kein richtiges Sprachenreden, das war ja Zungenreden. Und dann hat sie alles aufgegeben. Heute ist sie glückliche Christin. Ihr Mann hat sich bekehrt, ihre Kinder haben sich bekehrt. Sei nüchtern, das wird hier für die letzten Tage gesehen. Sei nüchtern. Lass dich von großen Visionen, ich habe mit so vielen Charismatikern zu tun gehabt, lass dich nicht von großen Visionären beeindrucken. Da stand in einer Zeitung mal, zu meiner Studentenzeit war das schon, da ist ein gewaltiger Heiler, der hat eine Zeltevangelisation, der war im siebten Himmel. Und da bin ich als Student hingegangen und bin, das waren so und so viele Krücken, an so einem Seil aufgebaut. Dann bin ich hinter zu ihm hingegangen und habe gefragt, er möchte mir mal erzählen, wie es im siebten Himmel war. Und dort hat er mir einige gesagt, dann sage ich zu ihm, es gibt den siebten Himmel überhaupt nicht. Es gibt nur den dritten Himmel. Und Paulus war nach 2. Korinther 12 im dritten Himmel und hat Worte, unaussprechliche Worte gehört, die der Mensch nicht sagen darf. Und sie, was sie da im siebten Himmel, den es nicht gibt, das wird sogar in der Zeitung verbreitet. War ganz, ganz, ja, soll ich zeigen Ihnen, aus 2. Korinther 12. Als junger Student habe ich den Mann da überführt.
Sei nüchtern in allem. Tu das Werk eines Evangelisten. Lehre das Wort Gottes. Das verändert den Menschen.
Und dann sagt Paulus zum Schluss, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das Christenleben ist ein geistlicher Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Der christliche Leben ist ein Wettlauf. Und da nehme ich nicht Rucksäcke mit. Wer geht denn auf einen Wettlauf mit dem Rucksack? Ja, wenn er in der Schule einen 100-Meter-Lauf oder 75 oder 50-Meter-Lauf macht, dann sagt der Sportlehrer nicht zu euch, so, jetzt nimm mal den Rucksack mit, deine Schultasche hinten drauf und noch ein paar Eisensägen auf der Schulter und dann lauf mal los. Nein! Da ziehst du maximal vielleicht eine Sporthose an, noch eine Jacke, wenn es kälter ist. Und dann geht's los. Dann läufst du 11-0 auf 100 oder so. Naja, das wäre schon ganz schön. Weltmeisterverdächtig. Also, ich habe den Lauf vollendet und dann zum Schluss, ich habe den mit Artikel, das heißt das Glaubensgut, ich habe den Glauben bewahrt. Ich musste mal in das Ministerium von Düsseldorf, weil ich dort verhört wurde wegen eines Heftchens, was ich geschrieben habe über Schule und Pädagogik und Erziehung. Da musste ich antreten vor 3 Ministerialräten. Also das sind so hohe Verwaltungsbeamte unter dem Minister in Nordrhein-Westfalen. Ja, und dann war dort ein Theologe, Ministerialrat, ein Pädagoge und ein Jurist. Und dann haben die mich dann ziemlich ausgefragt und ich habe immer mit der Bibel geantwortet. Und dann sagt er, und Sie wollen eine Schule gründen auf der Basis der Bibel. So ist es, habe ich gesagt. Das ist die Grundlage. Natürlich lernen die Mathematik, Geschichte, Erdkunde, Deutsch, Französisch, Latein. Hoffentlich besser als viele andere. Aber das ist die Grundlage. Das ist die moralische, sittliche und Glaubensgrundlage für diese Schule. Da haben die mich fast ausgelacht. Ja, nicht richtig laut, aber mit 10 Schülern im Wohnzimmer wollen sie jetzt anfangen. Ja, mit 10 Schülern im Wohnzimmer. Ja, dann ging die Diskussion los. Ich werde es jetzt nicht alles erzählen. Okay, also das wurde dann doch genehmigt, weil es genehmigt werden musste aufgrund des Grundgesetzes. Und dann bekam ich nach einigen Tagen, plötzlich hörte ich das, dass der Jurist schwer krank geworden ist, der mich da verhört hat. Und der war sehr, sehr fair und sehr nett, aber war kein Christ, überhaupt nicht, aber fair. Und das tat mir sehr leid. Und dann habe ich angefangen, für diesen Mann zu beten. Und eines Abends, als ich für ihn betete, da merkte ich auf einmal so eine Unruhe in mir, als ob der Herr zu mir sagte, fahr jetzt nach Düsseldorf ins Krankenhaus und bring ihm ein Buch. Einmal gesehen, ja. Aber wir sollen ja auch gehorsam sein. Und manchmal spricht der Herr auch so zu uns, ja. So, nicht so laut, Stimme, nix, aber so ein Druck, ja, wenn man für jemanden betet, auf einmal wird das immer stärker. Vielleicht ist es die Stimme des Heiligen Geistes. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, du, ich muss heute Abend noch nach Düsseldorf, 40 Kilometer, und muss den Herrn Volkmann besuchen. Fällt mir der Name sogar ein. Meine Frau guckt mich an und sagt, du kennst ihn doch, was willst du denn da? Was willst du? Ja, ich will ihm das Buch Jesus unser Schicksal bringen. Ja, du kommst doch gar nicht mehr rein, du suchst halt zu Ende, wenn du da bist. Doch, sag ich, wenn der Herr zu mir gesprochen hat, dann macht die Besuchszeit überhaupt nichts aus, dann fahre ich da einfach hin. Ja, bin ich hingefahren. Und es war schon sehr spät. Da sagt die Frau, die Pförtnerin, Sie haben Glück gehabt, die eigene Frau ist noch drin. Vielleicht, wenn sie das genehmigt, dann genehmigen wir das auch. Und die Frau hat es genehmigt. Dann bin ich dort reingegangen und der Mann guckte mich an, konnte es nicht begreifen. Ah, ich sage das jetzt hier so, aber ich war schon auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Tja, sage ich, Herr Volkmann, ich muss Ihnen ja ganz ehrlich sagen, warum ich jetzt hier bin. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie Sie jetzt aus Gevelsberg hier nach Düsseldorf kommen. Tja, sage ich, ich will Ihnen das jetzt auch sagen. Ja, holen Sie mal einen Stuhl, setzen Sie sich mal hin. Ja, habe ich einen Stuhl, setzen Sie sich da hin. Sagt er, wissen Sie, ich habe für Sie gebetet. Ich habe gehört, dass Sie krank geworden sind, auch ziemlich schwer krank. Und dann habe ich für Sie gebetet. Und heute Abend habe ich irgendwie, ja, ich sage es Ihnen einfach mal so, hat Gott zu mir gesprochen, ich soll Sie besuchen. Und dieses Buch mitgeben, das schenke ich Ihnen jetzt. Guckt er mich an, finde ich ja nett, sagt er. Naja, und dann hat er mich gefragt, wie es der Schule geht und so weiter. Ich fuhr dann nach einer Viertelstunde ungefähr wieder nach Hause. Nach einer Woche schickt mir die Frau die Todesanzeige. Da bin ich zur Beerdigung gefahren. War ein riesen Parkplatz, dicke Autos standen da in Düsseldorf. Und ich sehe die Frau, die stand am Eingang mit den ganzen hohen Herren dort. Dann sieht die mich kommen, ich kleines Paukerlein. Dann verlässt die alle und kommt mir entgegen. Hakt mich unter, also ich kann das überhaupt nicht beschreiben, ist jetzt noch, geht noch im Schüttelfrost drüber, hakt mich unter und sagt, ich danke Ihnen für den Besuch. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, tut mir sehr leid, dass Ihr Mann jetzt eingeschlafen ist. Und er ist in Frieden eingeschlafen, sagt sie. Er hat das Buch gelesen. Oh, sage ich, das finde ich schön. Mehr hat sie nicht gesagt, ich weiß nicht mehr. Ich könnte jetzt nicht sagen, der hat sich bekehrt oder was, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat sich bekehrt, aber ich weiß es nicht, kann es nicht bestätigen. Wisst ihr, das ist doch Leben mit der Bibel und dem Glauben. Dann ist das doch nicht langweilig, das Christenleben, und zwanghaft. Das ist das schönste Abenteuer, was man haben kann. Da lache ich über das ganze Heidentum, wenn man Dinge erlebt mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist doch wunderbar. Jesus lebt, damit haben wir gestern mal aufgehört. Er ist nicht einer, der tot ist, vor dem ich verneigen muss, vor einem Toten. Sondern ich darf mich verneigen vor dem lebendigen, auferstandenen, verherrlichten und wiederkommenden Heiland und Herrn. Das Wort Gottes ist Christus. So wird er beschrieben in Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und am Ende des Neuen Testaments, in Offenbarung 19, da sieht man da jemanden aus einem weißen Pferd kommen. Da steht, sein Name heißt das Wort Gottes. Das ist das verbalisierte, das schriftlich niedergelegte Wort Gottes. Christus ist das Wort Gottes in persona. Und um ihn geht es letztlich. Und sollte jemand hier sein, der dieses Wort Gottes, den Herrn Jesus Christus noch nicht kennt, durch dieses Wort Gottes, dann bitte ich dich, geh zum Kreuz mit deinen Lasten. Komm zu Jesus mit deinem Leben. Nimm ihn auf in dein Leben als Herr, als Retter, als Erlöser. Orientiere dich nicht an deiner Verwandtschaft, nicht an deinen Arbeitskollegen, nicht an deinen Kindern, an all diesem nicht. Sie werden einmal, wenn du ewig verloren sein solltest, dich anklagen und sagen, du hast das Evangelium gehört und du hast dich nicht bekehrt und hast es uns weitergesagt. Wie viele haben Angst vor ihren Mitmenschen, Familie und was weiß ich? Nein, nimm den Herrn Jesus auf in dein Leben und dein Leben wird sich verändern. Es gibt Täler, es gibt Berge, aber er wird dich verändern und du wirst den Segen des himmlischen Vaters erleben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, so hat einmal Petrus dich genannt und du hast ihm dann gesagt, dass nicht Fleisch und Blut ihm das geoffenbart hat, sondern der Vater, der in den Himmel ist. Ja, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist unser Heiland, unser Retter und Herr. Du lebst, du wirst wiederkommen. Danke, dass du mein Leben verändert hast, das Leben vieler hier im Raum. Und du weißt, ob jemand hier ist, der noch nichts sagen kann. Jesus ist mein Herr und Retter. Oh, ich bitte dich, wir bitten dich alle, dass du einen solchen das Herz öffnest, dass du in das Leben hineinkommst und dass du das Leben veränderst. Treuer Herr, die Sünde ist diese schreckliche Wolkenwand zwischen dir, der Sonne der Gerechtigkeit und uns. Und was ist das wunderbar, dass wir Vergebung der Sünden haben können, damit wir nicht ewig, ewig verloren sind. Schrecklicher Gedanke. Danke, Herr, dass wir dir dienen dürfen. Danke für dein Wort. Danke für alles, was du bis hierher auch in dieser Woche gegeben hast. Segne auch die nächste Woche noch die Bibelausstellung. Wirke du bitte. Amen.